Ihr Lieben, ich freue mich, bei euch zu sein. Das ist das zweite Mal, dass meine Frau und ich bei euch hier in Emmendingen sein dürfen. Das freut mich sehr oder freut uns beide sehr. Schön, dass ich als Schwabe zu euch hier im Badener Land kommen darf und es gar keine Probleme gibt. Aber ich glaube, wir haben gerade auch kein fußballerisches Problem miteinander. Zumindest die Freiburger sind mir sehr sympathisch. Vielleicht noch als Vorbemerkung, ich bin mit einer Partnerin verheiratet. Wir sind 7 Jahre jetzt schon fast glücklich verheiratet, bereuen es nicht und es funktioniert tatsächlich gut. Das ist so bei uns ein bisschen eine Familientradition, schwäbisch-badische Hochzeiten. Ne? 3 meiner Geschwister haben es ähnlich gemacht, ich würde sagen nachgemacht, aber anderes Thema. Heute soll es aber jetzt nicht um so banale Themen wie Schwaben und Baden und die Konkurrenz gehen, sondern wir wollen uns was viel Tieferes anschauen, und zwar um den Willen Gottes. Wir wollen uns die Frage stellen, wie leben wir mitten in einer säkularen Gesellschaft, wie tun wir da den Glauben leben, wie entwickeln wir, ich sag mal, eine christliche Weltanschauung, wie lernen wir auf die Art im Jesus-Stil zu denken. Es geht um unsere Identität, es geht darum, wie wir mitten im Sog vom Zeitgeist immer wieder den Blick genau auf Jesus hinlenken. Ich möchte euch zum Einstieg 4 Möglichkeiten vorstellen. Die werden wir auch gleich auf der PowerPoint sehen. Die Technik macht nicht immer ganz, was wir wollen. Das ist aber gar kein Problem. Aber wir werden uns gleich 4 Möglichkeiten anschauen, wie wir als Christen in der Gesellschaft leben können. Ich meine, es gibt ja immer so verschiedene Standardtypen, wie man als Christ auftreten kann, wie man als Christ in der Gesellschaft lebt. Und ich bringe euch jetzt mal 4 Standardtypen mit. Wir können mal eine Folie weitergehen. Es gibt 4 Möglichkeiten, wie wir unser Leben als Christen in der Gesellschaft führen können. Ich habe euch jetzt hier mal 4 mitgebracht. Ihr seht erst mal 3. Ganz oben rechts seht ihr eine Insel. Ich nenne das mal das Rückzugschristentum. Also da ist man als Christ wie auf so einer heilen Insel. Es fühlt sich schön an. Man hat sich in der Gemeinde miteinander. Es fühlt sich irgendwie romantisch, gemütlich und irgendwie so wie so ein Kaminabend an. Hier ist das Motto: Mit der Welt da draußen habe ich nichts zu tun. Die Welt ist böse und mir geht's gut. Man versucht, so wenig wie möglich mitzubekommen, redet auf seiner frommen Insel vielleicht darüber, wie schlimm es draußen in der Welt ist. Es geistern gelegentlich Horrorgeschichten rum von dem, was draußen abgeht. Und am Ende singt man fröhlich Halleluja, während der Rest der Welt zur Hölle fährt. Dann darunter gibt's die, ich nenn's mal, ich bin dagegen Christen. Die sind nicht so ganz auf der Insel, die sind immerhin bekannt in der Gesellschaft, von denen wissen die Mitmenschen, wogegen die sind. Die fallen dadurch auf, weil sie einfach immer dagegen sind. Was leider am Ende immer nur ankommt, ist, Christen sind gegen die Ehe für alle und gegen Abtreibung, was sie ja auch sind. Aber das ist oft das Einzige, was ankommt. Christen sind dagegen und manchmal in sozialen Medien dann beobachtet man, wie Christen sich da im Ton vergreifen. Dann habe ich da oben noch ein weiteres Exemplar, auf das gehe ich nachher noch ein bisschen näher ein. Ich nenne es einfach mal das Ich-tarne-mich-gut-Exemplar oder den Chamäleon-Glauben. Also ein Glauben, der sich hervorragend an die Umgebung anpasst, sodass man ihn kaum entdecken kann. Wir gehen nachher noch mal ausführlicher auf dieses besondere Exemplar zurück. Und ihr habt mitgezählt, da fehlt noch was. Das ist der Römer 12, 1-2 Glauben. Auf den gehen wir am ausführlichsten heute ein. Wir wollen dann die Frage stellen, wie lebe ich als Christ in der Gesellschaft? Wie lebe ich meinen Glauben? Wie finde ich raus, was Gottes Wille ist? Und die Antwort, die finden wir wie immer im Wort Gottes. Wir klicken mal eine Folie weiter. Da haben wir den Bibeltext. Der wurde schon vorgelesen. Wir werden heute in der Predigt einen Schwerpunkt auf Vers 2 legen. Und damit wir in Vers 2 so richtig im Kopf haben, tue ich ihn nochmal vorlesen. Dort heißt es: Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Soweit der Bibeltext. Wir fangen als erstes aber mit unserer Identität an. Wir finden im Vers 1 die Beschreibung von uns, wie wir als Christen beschrieben werden. Wir werden als Geschwister beschrieben, als Menschen, die Gottes Erbarmen erlebt haben. Wir werden als Menschen beschrieben, die von Gott gerettet sind. Und das ist auch schon mal die ganze Grundlage, von dem alles anfängt. Also wenn wir das überspringen, dann können wir den Rest vergessen. Es wird dann irgendwie frommer Moralismus, aber kein Christentum. Damit fängt alles an. Das Grundlegende ist, ich muss bei Jesus landen, ich muss zu Jesus kommen. Jesus muss mein Retter werden. Ich brauche seine Vergebung. Er ist am Kreuz für meine Sünde gestorben. Ohne das gibt es kein Christentum, ohne den Sühnetod von Jesu am Kreuz. Und mein Leben soll ihm gehören. Wenn ich ihm mein Leben gebe, nimmt er mich an. Er vergibt meine Schuld und gibt mir eine neue Identität. Nennen wir Bekehrung und in der Taufe wird es dann versiegelt. Gott spricht uns dann zu, du gehörst zu mir. Du gehörst für immer zu mir. Das ist der Grund, das ist die Basis von allem. Das ist der Grund, warum wir heilig leben sollen, warum wir Gottes Willen entdecken sollen. Die Basis ist, wir gehören zu Gott, damit sind wir heilig, weil alles, was Gott gehört, ist heilig. Und deswegen sollen wir lernen, auf diese Art und Weise zu leben. Ich vergleiche es gerne mit einer Adoption. Wenn jemand aus ganz schwierigen Verhältnissen, zum Beispiel von einer Flucht in ein neues Land reinkommt, dort von Adligen adoptiert wird, so eine Königsfamilie, dann ist er das Kind oder sie das Kind von den adligen Eltern. Das Kind wird aber nicht sofort gleich das alles drauf haben, wie man so als Adliger lebt. Erstmal läuft es gar nicht, also vielleicht fehlen erstmal sogar die Tischmanieren und alles. Und Stück für Stück lernt das Kind dann, seinen neuen Zustand entsprechend zu leben. Und so ist es auch bei uns. Wir sind Gottes Kinder, wir gehören zu Gott und deswegen dürfen wir Stück für Stück lernen, nach dieser neuen Identität zu leben. Und da ist die Einstellung des Denken ganz entscheidend. Die Einstellung ist extrem wichtig. Und darum geht es eben in Vers 2. Wie leben wir also jetzt mitten in der säkularen Welt unseren Glauben? Wie tun wir Jesus gemäß da unterwegs sein? Wie lernen wir es, nicht unreflektiert einfach dem Zeitgeist hinterher zu rennen? Denn wir werden alle irgendwie geprägt. Also wenn ich ganz normal durch die Welt durchgehe, was ich auch machen soll, ich werde immer irgendwie geprägt. Irgendwas prägt mich immer. Und die Frage ist, wie geschieht es, dass ich mich nicht in das vorgefertigte Muster des Zeitgeistes pressen lasse? Vers 2 heißt es, wir sollen uns nicht in das vorgefertigte Muster des Zeitgeistes pressen lassen. Oder anders gesagt, wir sollen uns nicht nach den Maßstäben der Welt richten. Nicht in das Schema reinpressen lassen. Dass wir die Denkvoraussetzungen unserer Zeit nicht einfach blind akzeptieren. Ich meine, wir bekommen die Denkvoraussetzungen unserer Zeit ja ständig irgendwie vorgefertigt, irgendwie vorpräsentiert, sei es in Filmen, die auch ganz spannend sein können, sei es irgendwie in politischen Diskussionen, sei es auf der Arbeit. Überall werden wir vom Denkmuster unseres Zeitgeistes geprägt. Wir nehmen den wahr. Der Zeitgeist verändert sich ständig. Der kann auch gleichzeitig in verschiedenen Varianten existieren. Der ist mal mehr und mal noch mehr vom Glauben weg, manchmal auch nicht ganz so weit. Aber da gibt es ganz viele verschiedene Varianten. Und manchmal sind wir Christen dem Zeitgeist näher, als wir denken. Was hier als Zeitgeist übersetzt wird, darum geht es im griechischen Original um das Wesen der Welt. Mit den ganzen Überzeugungen, mit der ganzen Einstellung, mit der vorgefertigten Moral, den Werten und alles, was im Widerspruch zu Gottes Willen steht. Es geht um Weltanschauungen, die modern sind, die verbreitet sind, aber die nicht zu Jesus passen. Und hier ist die klare Aussage, übernimmt nicht diese Denkmuster einfach so. Seid vorsichtig. Geht nicht dem Allem auf dem Leim. Geht nicht dem Zeitgeist auf dem Leim. Das Mindset sollen wir nicht ungefiltert übernehmen. Passiert es? Ja, es passiert. Wir gehen schon gleich mal zur nächsten Folie weiter. Und da sehen wir ein besonderes Exemplar des Chamäleons. Das möchte ich so ein bisschen als Grundmotto für den Glauben haben, der sich an den Zeitgeist heranpirscht, der sich an den Zeitgeist anpasst. Ich meine, es gibt da manchmal die ganz krassen Symptome, manchmal gibt es auch eher ein bisschen schwerere, sichtbare Wurzeln. Erstmal die Symptome. Bei dem Chamäleon ist so, ein Chamäleon passt sich hervorragend an. Vielleicht habt ihr das als Haustier, so ein Viech. Wenn ihr das irgendwie vor ein Gemälde tut, hey, das nimmt die Farben vom Hintergrund an. Das ist super. Das kann auch manchmal ganz witzig sein, wenn ihr einfach die Hintergrundfarben ändert und ihr merkt, wie das Chamäleon anfängt zu flackern. Kann manchmal ganz witzig sein. Wenn der Hintergrund gelb ist, wird es gelb. Bei grün wird es grün, bei rot wird es rot und so weiter und so fort. Das Chamäleon ist eine Farbvielfalt. Das Motto vom Tier ist, ich will bloß nicht auffallen. Ja, nicht vom Hintergrund irgendwie hervorstechen. Es ist überlebenswichtig für ein Chamäleon. Für den christlichen Glauben und für die Gemeinde ist es aber tödlich. Ihr kennt den Satz, wir sind Kinder unserer Zeit. Auf verschiedenen Ebenen werden wir alle von unserer Zeit geprägt. Wir können uns den ganzen Impulsen gar nicht entziehen. Sonst müssten wir auf so eine einsame Insel gehen und auch das wäre irgendwie Mist. Also auf einer einsamen Insel leben wir nicht, deswegen werden wir immer von den Impulsen unserer Zeit geprägt. Wir können uns dem nicht entziehen. Wir können nicht verhindern, dass die verschiedenen Einflüsse auf uns hereinprasseln. Du kannst es nicht verhindern. Die Frage ist vielmehr, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit den ganzen, ich sag mal, Zeitgeisteinflüssen um? Beim Zeitgeist gibt es Wurzeln und es gibt Symptome. Ich habe mal ein paar Symptome mitgebracht aus der Geschichte. Es war Europa, die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, und die Großmächte von Europa, ich würde mal sagen, die waren sowas wie in einer Kriegsbesoffenheit. Also die waren kriegsbegeistert und waren alle davon total high und waren der Meinung, das ist das Beste, was uns je passieren kann. Und ich habe dann gelesen, wie in Berlin der Kaiser den Eintritt zum Krieg angekündigt hat. Und wisst ihr, was die Menschen gemacht haben? Keine Friedensdemos, sondern die sind in die Kirche gegangen und haben gesungen, nun danket alle Gott. Das war die Reaktion auf eine Ankündigung von einem Krieg mit Millionen Toten. Aber für uns ist das doch bestimmt keine Gefahr, oder? Ich meine, waren bestimmt Landeskirchler und wir als Freikirchler, hey, wir sind bibeltreu, wir sind da in keiner Gefahr. Ja, ich bin gerade immer noch an so einem Wälzer dran über die Geschichte von Freikirchen im Dritten Reich. Behandelt explizit die FEGs, also das seht ihr jetzt als EFGs etwas raus, aber dieses Buch ist nicht vergnügungssteuerpflichtig. In Freikirchen gab es Leiter, die sind den Nazis auf dem Leim gegangen, haben davon geschrieben, dass ein starker Führer benötigt wird. Und manche sind viel zu spät aufgewacht, manche gar nicht. Diejenigen, die die Verführung durch den Zeitgeist da durchschaut haben, das waren wenige. Das war natürlich damals, kann man sagen. Heute sind wir ein bisschen klüger, heute würden wir die Fehler nie machen. Wisst ihr, der Zeitgeist, der ändert sich ständig. Die Farben vom Zeitgeist ändern sich ständig. Das ist ja nicht alles nur politisch, das ist ja nicht alles nur irgendwie mit Ideologien. Ne? Der Zeitgeist, der passt sich perfekt an. Die Farben sind immer anders. Ich meine, wenn man eine Umfrage machen würde, ne, dann würde man schon allein die ganze Bandbreite unserer Gesellschaft vermutlich auch bei Christen wieder, zumindest bei manchen Christen wieder, kennen manche Bandbreiten. Ich meine, die eine übernehmen alles, was öffentlich irgendwo gesagt wird, die andere sagen, alles ist Käse. So diese ganze Bandbreite gibt es oft. Und oft ist es auch so, dass die verschiedenen Seiten aufeinander herabschauen und zum Teil sich sogar auch verachten. Was mir da generell wichtig ist, nicht jede Überschneidung mit schafft Verbündete und wenn eine Zeitgeistfraktion scheinbar christliche Werte vertritt, bedeutet es noch lange nicht, dass sie immer denen hinterherlaufen soll. Ich meine, es gibt tolle Werte wie die Bewahrung der Schöpfung, die Bewahrung der Familien, aber nur wer sich das auf die Fahnen schreibt, ist noch lange nicht fromm. Heute sind wir mit einer Vielzahl von Symptomen des Zeitgeist konfrontiert. Und manche haben zum Beispiel die Wurzeln in einem, ich nenne es mal, zweigeteilten Denken. Also da unterscheidet man und sagt zum Beispiel, okay, es gibt Fakten in dem Bereich der Naturwissenschaften, da gibt es Wahrheit. Wenn du im Bereich vom Glauben dann wieder mit der Wahrheit kommst und sagst, ja gut, wenn es Wahrheit gibt, dann muss es auch im Glauben Wahrheit geben, entweder ist Jesus Gott oder nicht, dann merke ich tatsächlich bei einigen eine große Reserviertheit. Ich hatte ein tolles Gespräch mal vor kurzem mit einem Stadtpolitiker, der war bei medizinischen Fragen ganz klar der Meinung, da gibt es Fakten. Und sobald es um Mission ging, da war er irgendwie kritisch. Also er fand es schwierig, dass wir unter Muslimen missionieren. Hat ihm nicht gefallen. Irgendwie war dann ein anderes Wahrheitsverständnis da. Das ist so ein bisschen ein Denkmuster unseres Zeitgeistes. Im Glaubensdingen darfst du dir nicht zu sicher sein. Da gibt es keine Fakten. Doch, gibt es. Oder eine andere Form vom Zeitgeist, eine andere Wurzel ist eine falsch verstandene Toleranz. Also Toleranz, wie ich sie verstehe, bedeutet, wir haben verschiedene Meinungen und hey, wir kommen gut miteinander klar, wir trinken danach trotzdem noch einen Kaffee zusammen und schlagen uns nicht die Birne ein. So verstehe ich Toleranz. Heute wird manchmal Toleranz so verstanden, du musst alles bejahen, was ich tue, wenn nicht, lehnst du mich als Person ab. Ich hatte das tatsächlich mal neulich in einem Gespräch mit einem selbsternannten Verfechter der Toleranz, der der Meinung war, meine Position im Bereich der Sexualethik gehört verboten, weil ich ja damit Intoleranz schüre. Fand ich erstaunlich intolerant. Aber gut. Wir merken das tatsächlich insgesamt bei der ganzen Gender-Debatte, wie da auch Einflüsse vom Zeitgeist sichtbar werden. Das merken wir ein bisschen Gemeinden rein. Wenn die innere Gefühlswelt mehr zählt als die Geschöpflichkeit, Verunsicherungen zunehmen, manche Politiker, das ist vor allem in Großbritannien, sich kaum noch trauen zu sagen, wann ein Mann ein Mann ist und wann eine Frau ist. Wo ich mir ja manchmal denke, okay, spannende babylonische Verwirrung, aber anderes Thema. Als Gemeinden sind wir vielleicht jetzt nicht immer genau auf der Höhe da vom Zeitgeist, aber wir sind in der Versuchung, immer so mit einem paar Schritte Abstand hinterher zu gehen. Beispiele sind Gemeinden, die mit wehenden Regenbogenfahnen manche Entwicklungen feiern. Natürlich gibt es dann noch die ganzen verschiedenen anderen Ideologien vom Zeitgeist, in Form von politischen Ideologien und allen möglichen anderen. Die müssen wir jetzt nicht alle anschauen. Wir gehen mal eine Folie weiter. Wir wollen uns mehr die Frage stellen, okay, es gibt eine Vielzahl an Formen des Zeitgeistes. Der Zeitgeist ändert sich ständig, passt sich immer wieder, irgendwie tut immer wieder ein neues Update aufspielen. Und wenn wir jetzt immer nur auf den Zeitgeist schauen und sagen, okay, das ist falsch, jenes ist falsch, dieses ist falsch, dann besteht auch die Gefahr, dass wir solche Ich-bin-dagegen-Christen werden. Wenn wir nur sagen, das alles ist falsch. Wir kommen auch gar nicht hinterher. Also wir können gar nicht bei allem immer nur sagen, das ist falsch, weil es so viele Versionen gibt, die wir gar nicht alle beachten können. Ich möchte es ein bisschen mit Geld und Falschgeld beschreiben. Wenn du Falschgeld erkennen möchtest, dann kannst du natürlich dir eine Liste machen und auswendig lernen, welche Merkmale alles Falschgeld hat. Dann kannst du sagen, okay, diese und jene Merkmale sind ein Kennzeichen davon. Noch besser ist es, wenn du das Original kennst. Wenn du das Original gut kennst, kannst du es viel besser, das Falschgeld ausschalten. Dann kannst du das Falschgeld viel besser zur Seite tun, weil du das Original kennst. Und so ist es auch im Glauben. Wir müssen das Original kennen. Die Alternative auf die ganzen falschen Möglichkeiten sind weder der Rückzug noch ich bin dagegen. Auch das Chamäleon ist keine Alternative. Es braucht eine bessere Option. Wir sind immer ausgesetzt von den Einflüssen vom Zeitgeist. die Versuchung, dass wir davon geprägt werden, die ist immer da. Unterschiedlich stark, wir sind auch unterschiedlich gefährdet, je nachdem auch von welcher Fraktion vom Zeitgeist. Bei manchen sieht man es recht schnell, wenn sie auf YouTube immer nur in gewissen Blasen unterwegs sind. Gibt es übrigens in alle Richtungen oder in Social Media. Bei manchen merkt man, da ist eine größere Resistenz da. Aber wir alle stehen im Wind des Zeitgeistes. Und wie lautet jetzt die Alternative? Das ist Vers 2. Lasst euch umgestalten bzw. verwandeln, indem ihr auf eine neue Art zu denken lernt. Die Alternative ist nicht jetzt irgendwie zu sagen, okay, ich ziehe mich zurück oder ich bin dagegen oder ich passe mich an, sondern es geht um eine Transformation vom Denken. Es geht um eine Transformation von meiner Einstellung. Eine Transformation von meinem Blick auf die Welt. Mein Blick auf die Welt braucht quasi wie so ein Update, ein Dauerupdate. Statt den Varianten vom Zeitgeist nachzugehen, gilt das Motto, lass dich transformieren. Der griechische Begriff, der da verwendet wird, heißt Metamorphoso. Ihr kennt davon alle vermutlich den Begriff der Metamorphose. Der wird zum Beispiel auch bei einer Raupe und bei einem Schmetterling verwendet. Also wenn eine Raupe ein Schmetterling werden möchte, dann kennt ihr das, die Raupe frisst sich voll, wird rund und fett und tut sich dann, nachdem sie sich vollgefuttert hat, einen ruhigen Platz suchen, hängt sich dort in einer Hülle aus Seidenpolster ein, dann kommt so ein ganzer Hormoncocktail und was passiert? Die Raupe wird verwandelt in einen Schmetterling. Am Ende kommt ein toller Schmetterling zum Vorschein. Wenn ihr irgendwie das genauer untersuchen wollt, googelt es einfach. Das ist bestimmt sehr interessant. Und so ähnlich, bisschen anders, aber so ähnlich lautet die Aufforderung hier, lasst euch verwandeln. Ähnlich wie die Raupe und gleichzeitig doch anders. Spannend ist tatsächlich, wir haben im Griechischen hier ein Imperativ passiv, also ein Befehl, der gleichzeitig passiv ist. Klingt irgendwie ein bisschen strange, aber wörtlich übersetzt heißt es, lass dich verwandeln oder du sollst verwandelt werden. Also du sollst zulassen, dass du verwandelt wirst. Spannend dahinter ist, Gott ist es, der die ganze Verwandlung wirkt. Gott ist es, der unser Denken transformiert. Und gleichzeitig ist es ein Befehl. Wir sollen zulassen, dass Gott unser Denken verändert. Ich soll Gott nicht im Weg stehen, dass er mein Denken mit seinem synchronisiert. Und diese Lebenseinstellung ist die vierte Alternative, die biblische Alternative. Jetzt geht es darum, dass wir unserer Identität entsprechend leben. Dass wir Gott erlauben in unserem Leben, den Prozess zu starten, dass er unser Denken mit seinem Denken synchronisiert. Ich möchte euch hier ein weiteres Bild vorstellen, das Bild von einer Cloud. Kennt ihr vermutlich alle irgendwie eine Cloud, das ist ein Server, auf dem man Daten speichern kann und dann via Internet von überall darauf zugreifen kann. Also meine Predigt hier habe ich im Arbeitszimmer von mir geschrieben, in Donaueschingen, in einem schönen Arbeitszimmer mit Blick auf einen Spielplatz, umgeben von schönen Bücherregalen, also herrliche Atmosphäre zum Arbeiten. Ich habe sie auf meinem Laptop geschrieben, gespeichert habe ich sie in meiner Cloud. Von der Cloud greife ich überall auf diese Predigt zu, das heißt mit meinem Smartphone, mit meinem Tablet hier. Wichtig ist, dass ich Internetanschluss habe, dann kann ich mein Gerät, mit meinem Gerät darauf zugreifen und das damit synchronisieren. Das kann ich von allen Geräten machen. Die Daten sind da, ich habe sie, aber ich muss sie dann nur noch synchronisieren. Und das hat auch was mit unserem Glauben und Denken zu tun. Der Prozess der Transformation von unserer Lebenseinstellung, unseres Denkens, ist was Dauerhaftes. Unser Mindset soll dauerhaft mit dem Denken Gottes synchronisiert werden. Das ist nicht einmal gemacht und dann ist es abgehakt, sondern das ist ein dauerhafter Prozess. Ich sag mal mit ständigen Updates. Jetzt nicht so wie bei Windows-Updates, die kennt ihr, die werden immer im falschen Moment installiert. Vielmehr ist es bei Gott so, dass es dauerhaft im Hintergrund uns synchronisieren soll. In dem Bild wird unser Denken durch den Heiligen Geist synchronisiert, wenn wir uns mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Dann synchronisiert der Heilige Geist Gottes Denken mit unserem Denken, Gottes Willen mit unserer Lebenseinstellung. Die Frage ist, wie geschieht es? Zum Beispiel, wenn du dich mit Gott, seinem Wort, die Bibel auseinandersetzt, sie mit Interesse liest, drüber nachdenkst, dich mit anderen drüber austauschst. Wichtig ist, es braucht den Kontakt. Es braucht den Kontakt, damit wir Gott erlauben, uns mit seinem Denken zu synchronisieren. Wenn du keine Zeit für Gott hast, keine Zeit für Gebet, für die Bibel, fürs Nachdenken über Jesus, dann fehlt es. Das ist so, wie wenn ich bei mir am PC das WLAN ausschalte, dann kann ich noch so oft auf Synchronisieren drücken. Ich kann die beste Dateien auf der Cloud haben, bringt mir nichts. Es kommt nicht auf meinen Computer drauf. Und so ist es auch mit Gottes Denken. Ich kann von einer frommen Konferenz zur nächsten fahren. Ich kann irgendwie mir die besten Podcasts anhören. Wenn ich an der Bibel vorbeigehe, dann verpasse ich das Denken Gottes, mich prägen zu lassen. Ich brauche den Kontakt zu Gott und seinem Wort, damit Gottes Geist mich dadurch prägen kann. Wir kommen an der Bibel da nicht vorbei. Wenn du wissen willst, was Gottes Wille generell für dein Leben ist, nimm deine Bibel und find's heraus. Ich weiß, die Bibel sagt dir bestimmt nicht jetzt genau im Detail, ob du Person A, B oder C heiraten sollst, aber die Bibel legt einen Rahmen fest. Beispielsweise, dass man einen Ehepartner suchen soll, der den Glauben teilt und so weiter und so fort. Die Bibel legt einen Rahmen fest fürs Leben. Und da finden wir Gottes Willen. Deswegen ist es wichtig, dass wir unsere Weltanschauung von der Bibel prägen lassen. Und diese Synchronisierung funktioniert dadurch, wenn wir Gottes Wort lesen. Ein bekanntes Zitat heißt: Sähe einen Gedanken und du erntest eine Tat. Sähe eine Tat und du erntest eine Gewohnheit. Sähe eine Gewohnheit und du erntest einen Charakter. Sähe einen Charakter und du erntest ein Schicksal. Das Denken prägt extrem. Und deswegen ist es wichtig, dass ich das Denken der Bibel, Gottes Denken, dass ich mein Denken damit synchronisiere. Unsere Einstellung hat eine krasse Auswirkung. Ich liebe es, Fußball zu spielen. Ich bin bei Sport manchmal etwas arg ehrgeizig, aber nehmen wir mal an, ich gehe als Torwart aufs Feld und habe so die Einstellung, ja, die Gegner sind viel zu stark. Also keine Chance, die werden bestimmt 20 Tore reinballern. Was soll ich da machen? Und ich stehe als Torwart so wie so ein Schluck Wasser in der Kurve da. Und was passiert? Ich sehe natürlich, wie rechts und links die Bälle an mir vorbeisausen und ich ein Tor nach dem anderen bekomme. Wenn ich jetzt aber stattdessen auf das Spielfeld gehe und sage, der Strafraum gehört mir. Jeder Ball, der da drin ist, ist meiner. Wehe dem Gegner, der es wagt, reinzukommen. Dann gehe ich völlig anders auf das Spielfeld. War übrigens auch mehr meine Einstellung beim Fußball zum Leidwesen mancher Stürmer, die ein paar blaue Flecke bekommen haben. Aber das ist eine andere Einstellung. Wenn man das Denken hat, hey, wir wollen gewinnen, da geht man ganz anders in ein Spiel rein. Das Denken prägt. Und so ist es auch mit unserer Sicht auf die Welt, mit unserem Blick aufs Leben. Die Einstellung und das Denken ist wichtig. Und dafür brauchen wir es, dass wir Gottes Wort wirklich in uns aufnehmen. Dass wir die Bibel zu unserem täglichen Brot machen. Dass wir lernen, ich sag mal, das Falschgeld des Zeitgeistes zu unterscheiden von den Wahrheiten Gottes. Dass wir damit mit der Wahrheit den falschen Aussagen vom Zeitgeist widersprechen können. In unserer Gesellschaft gibt es Standards, die dir sagen, was du alles brauchst, um gut und erfüllt zu leben. Du brauchst viel Geld, damit es dir gut geht. Du brauchst das beste Outfit, damit du ein gewisses Ansehen hast. Du brauchst massenhaft Sex, damit du wirklich glücklich bist. Jedes Jahr mindestens 1, 2, 3 teure Urlaube, damit du auch wirklich das Leben genießen kannst. Oder das Leben ist nur lebenswert, wenn du verheiratet bist, Kinder bekommst, einen Job hast, der dir Erfüllung gibt. Alles Prägungen von unserem Zeitgeist. Und was sagt die Bibel? Mein Wert bekomme ich nicht irgendwie durch das, was ich alles an Urlaub mache. Mein Wert bekomme ich nicht durch meinen Job. Bei Gott sind Ehepaare und Singles auf der gleichen Ebene und Gott kennt nicht so diese Abstufung da untereinander. Jesus hat ein erfülltes Leben gehabt und kein Sex. Paulus war ehelos. Bei Gott lernen wir, unseren Wert bekomme ich von Gott, weil ich als Mensch Gottes Ebenbild bin. Deswegen hat vor Gott jeder den gleichen Wert. Bei Gott bekomme ich meine Würde dadurch, dass Gottes Ja mir gilt, dass ich zu Gott gehöre als Christ und von Gott geheiligt werde. Bei Gott spielt es nicht die Rolle, ob ich beruflich erfolgreich bin oder eher weniger. Ich bin auf der gleichen Ebene vor Gott. Und vor Gott kann der Mensch, der 20 Jahre Christ ist und perfekt und heilig lebt, nicht auf den herabschauen, der erst seit 2 Monaten sich bekehrt hat, weil wir allein durch Gnade gerechtfertigt werden. Die Rechtfertigung aus Gnade ist ein ziemlich krasser Gleichmacher. Deswegen können wir nicht auf den anderen herabschauen. Das Denken Gottes ist da komplett im Gegensatz zum Denken des Zeitgeistes. Bei Gott zählt eben dann nicht die Leistung, sondern die Gnade. Bei Gott gilt, dass jeder gewollt ist und dessen Leben sinnvoll ist. Das gilt bei Gott für jeden. Gottes Ja gilt da für Menschen mit Behinderungen, für Menschen auf der letzten Etappe im Leben, die auf der Palliativstation sind und auch für ungeborene Menschen, die eben noch nicht das Licht der Welt erblickt haben. Und die ersten Christen haben das radikal gelebt. Ich finde es beeindruckend, wie die ersten Christen das gemacht haben. Die haben Gottes Werte übernommen. Die lebten in einer Welt, in der Sklaverei normal war. Im ersten Jahrhundert war Sklaverei völlig üblich. Da konntest du mit deinem Sklaven machen, was du wolltest. Es war egal, ob er daran drauf geht oder nicht. Es war dein Eigentum. Auf Schwache hat man eh keine Rücksicht genommen. Es war so eine Art schon von Sozialdarwinismus damals. Die Herrschaft der Stärkeren hat gegolten. Eine Kultur des Todes herrschte. Kinder, die nicht gewollt waren, hat man halt einfach ausgesetzt und die Wölfe haben sie dann genommen. Das war normal. Und der Historiker Tom Holland, nicht der Schauspieler, der Historiker, der hat das Buch geschrieben, Herrschaft, die Entstehung des Westens. Und dort fragt er sich, wie kam es, dass Menschenrechte und die Würde von Menschen insgesamt sich so in der westlichen Gesellschaft durchgesetzt haben. Und sein Ergebnis ist durch den christlichen Glauben. Das war nicht im heidnischen Denken veranlasst. Das Heidentum, das römische Reich, das griechische Denken stand dem komplett entgegen. Nur durch das Denken der Bibel, dass jeder Mensch Gottes Ebenbild ist, konnten sich Menschenrechte durchsetzen. Übrigens, Tom Holland ist bis heute kein Christ. Ich glaube, wir Christen stehen vor einer neuen Herausforderung. Wir hatten lange Zeit noch so ein bisschen den Rückenwind von einer quasi christlich angehauchten Gesellschaft. Das ist vorbei. Wir müssen neu lernen, mit der Bibel die Denkmuster unserer heutigen Zeit zu hinterfragen. Wir stehen da ziemlich am Anfang. Wir fangen langsam an zu realisieren, dass unsere Gesellschaft das Denken immer heidnischer wird. Das Erbe vom Glauben wird immer schwächer in Europa. Und heute ist es wichtiger als je, dass wir das beherzigen, was die Bibel schreibt. Dass wir uns nicht von dem vorgefertigten Muster des Zeitgeistes da hineinpressen lassen, sondern dass wir lernen, auf eine neue Art und Weise zu denken, damit wir wirklich beurteilen können, was Gottes Wille ist. Denn nicht alles, was sich fromm gibt, ist richtig. Dass wir prüfen können, anhand vom Wort Gottes, was das Gute ist, an dem Gott gefallen hat. Ich komme zum Schluss. Die Frage, was nimmst du dir mit? Was nimmst du dir von der Predigt mit? Ich habe 2 kleine Vorschläge zum Mitschreiben. Du kannst dir einfach auch natürlich merken. Vorschlag 1, schick das fromme, angepasste Chamäleon ins Tierheim oder tu es auf eine andere Art und Weise artgerecht entsorgen. Es braucht auf jeden Fall einen Abschied für immer. Und das Zweite ist, lass dein Denken dauerhaft von Gottes Geist synchronisieren mit der Bibel, indem du die Bibel liest und Gottes Denken da übernimmst. Und glaub nicht alles, was gerade modern ist. Das wird dich prägen und Gott wird dich dabei segnen. Amen.